Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, hier vorne ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, stehen mehr Tische als sonst. Und wem das noch nicht ins Auge gesprungen ist, der darf einmal hier seinen Blick nach vorne richten. Denn die Welt ist voller Tische. Runde, eckige, ovale, manche kann man ausziehen, vielleicht wie bei Ihnen zu Hause, wenn viele Gäste kommen. Andere kann man hochklappen, um Platz zu sparen. Und auch wer sich hier noch umschaut in der Kirche, wird noch weitere Tische entdecken. Was haben diese Tische alle gemeinsam? Vielleicht die bei Ihnen zu Hause, die hier in der Kirche, die hier vorne. Eine Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall, dass, wenn man diese Tische nutzt und an ihnen sitzt, diese Tische irgendwann Spuren haben. Hier kippt mal ein Kaffee aus, auch die Tische hier vorne, da sieht man, dass die Gebrauchsspuren haben. Wenn man so heiße Tassen irgendwo draufstellt, kann es passieren, dass dann ein runder Fleck hinterher entsteht. Manche Kante ist wohl auch in einen Tisch geschlagen. Hier an der Ecke bröckelt der Lack, da eine Kerbe im Holz, dort zum Glück vielleicht nur ein Kaffeefleck. Den könnte man eventuell noch abwischen. Die Welt ist voller Tische. Und an ihnen, dafür braucht man Tische, sitzen wir Menschen. Wir, Gottes Schöpfung, so bunt, so vielfältig. Und doch haben auch wir alle etwas gemeinsam. Das Leben hinterlässt nämlich Spuren bei uns. Manche Kante ist abgeschlagen, auch hier bröckelt mal hier und mal da der Lack. Da eine Narbe, vielleicht am Knie, an der Seele. Dort eine noch nicht verheilte Wunde im Herzen, am Körper. Von außen oft doch gar nicht sichtbar. Denn auch hier vorne haben wir schnell noch ein Tuch über einen Tisch gelegt, damit man die Flecken nicht auf den ersten Moment sieht. Aber so ist es auch bei uns Menschen. Wie oft verdecken wir unsere Kanten? Die Welt ist voller Menschen. Und einige von ihnen sitzen immer mal wieder zusammen, gemeinsam am Tisch. Und bilden so eine bunte Gemeinschaft. Wir bräuchten einen ganz schön großen Tisch, wenn wir uns alle im wahrsten Sinne des Wortes, so bunt wie wir hier heute zusammenkommen, aus so vielen Ecken des Landes, bräuchten wir einen ganz schön großen Tisch. Am Abendmahlstisch kommen wir nachher zusammen. Wir und Menschen an anderen Orten sind durch noch etwas verbunden. Vielleicht ganz besonders an diesem Sonntag, in dem es um das Abendmahl geht. Denn wir sind versammelt im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier und an vielen anderen Orten. Viele von den Menschen, die dorthin kommen, an diese Tische, sind mit Wasser benetzt, getauft, in dem Vertrauen, dass die Geschichten wahr sind, von dem, der Taten und Wunder und Zeichen gab, wie Petrus es erzählt. Letzten Sonntag stand die Taufe im Zentrum. Dieser und der vergangene Sonntag sind die Sakramentssonntage unserer Kirche. Und wir kommen zusammen an diesen Tisch, weil wir glauben, dass die Geschichten wahr sind von Jesus Christus, der ans Kreuz geschlagen und umgebracht wurde. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Lesen wir auch in der Apostelgeschichte. All dies macht Eindruck. Vielleicht haben Sie auch noch die Worte gerade aus dem Predigttext im Ohr. Wenn wir all das weitertragen, diese Geschichten, und es in eigene Worte kleiden, dann prägt es sich ein. In Herz und Seele wie eine Kerbe im Holz, denn es geht uns etwas an. Der Predigttext, Teil der Pfingstgeschichte, das haben Sie sicherlich gemerkt, macht Eindruck. Es macht Eindruck, was Lukas da als Geschichtsschreiber der Apostelgeschichte schreibt. Und es macht Eindruck, was für ein Gemeindebild Lukas hier zeichnet. Vielleicht hat jemand von Ihnen mitgezählt, Lukas benennt 4 Merkmale der ersten Gemeinde, der Urgemeinde. Erstens, die Gemeinde bleibt der Lehre der Apostel treu. Sie erzählt alles weiter und im Folgeschluss wächst sie dann. Das klingt schön, oder? Zweitens, die Gemeinde lebt Gemeinschaft und teilt alle Güter miteinander in aufrichtiger Herzlichkeit. Klingt auch sehr schön, finde ich. Drittens, außerdem feiern sie friedlich das Abendmahl. Und viertens, sie beten gemeinsam. 4 Merkmale, die eine Idealgemeinde hier ausmacht, wie Lukas sie beschreibt. Und für mich klingt das eher nach einer Wunschvorstellung, wie ein Traum einer Gemeinde. Alle sind einmütig und ehrlichen Herzens beieinander, streiten sich nicht. Alle teilen das, was sie besitzen. Eine ganz harmonische Tischgemeinschaft beim Abendmahl. Kein schlechter Gedanke über den einen oder die andere. Und über alles, heißt es, sind die Menschen eben in herzlicher Aufrichtigkeit zusammen, die allen alles gönnen und selbst auf alles verzichten, wenn es sein muss. Ja, liebe Gemeinde, aus eigener Erfahrung wissen wir wohl, dass diese Beschreibung einer Gemeinde wohl eher eine Wunschvorstellung ist. Denn wenn wir uns ja umschauen und wir über verschiedene Themen ins Gespräch miteinander kommen, bin ich mir sicher, dass es auch Reibereien geben wird. Und Lukas weiß das eigentlich auch, wie es wirklich im Leben ist. Denn wir Menschen waren schon immer Menschen, getrieben von Neid und Eifersucht oder Rechthabereien. Die ersten Christenmenschen zugegeben gaben sich sicherlich ganz viel Mühe, alles immer in Einmütigkeit und Einmündigkeit zu gestalten. Aber vieles gelang eben ihnen auch nicht. Da waren zum Beispiel die Apostel Petrus und Paulus, die uns ja eigentlich sehr vertraut sind, aber zwei völlig unterschiedliche Typen, Charaktere, würden wir sagen, vielleicht auch Hitzköpfe. Sie hatten immer wieder heftige Auseinandersetzungen über den richtigen Weg der Mission. Und natürlich gab es da dann Reibereien. Und sie waren sich nicht immer einig. Und dann gibt es im Neuen Testament, in den vielen Briefen, die wir unter anderem ja von Paulus haben, viele ernste Ermahnungen, wie das Leben am besten zu leben sei. Ich glaube, auch das kennen wir. Ermahnungen sind halt dort notwendig, wenn es auch einen Grund dazu gibt. Sonst würde man es ja nicht ansprechen. Es war auch damals schon ein Ringen um Wege und Meinungen. Wer hat die Wahrheit? Und wir sehen, so oft saß man dann nun auch nicht einmütig und mit lauterem Herzen, wie Luther es übersetzt, zusammen. Denn jede Zeit hat ihre Macken, ihre Gebrauchsspuren, wie ein alter Tisch. Nöte und Krisen gab es schon von jeher, immer im ähnlichen Gesicht. Heute lasten auf uns große Themen wie die Energiekrise, Klimawandel oder auch der Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber auch Themen lasten auf unserer Seele, die uns ganz persönlich beschäftigen, gerade im Alltag. Vielleicht gerade in dieser Sommerpause treffen sie uns vielleicht noch einmal umso härter. Wie können wir uns also dieses Idealbild einer Gemeinde vorstellen und wie können wir es verstehen? Ist alles nur schöner Sein, den Lukas, schönes Sein, schöner Schein, den Lukas hier beschreibt, eine Wunschvorstellung? Oder ist so eine Gemeinde doch ein Sehnsuchtsort, eine Hoffnung, an die wir uns als Kirche im 21. Jahrhundert erinnern sollten? Gehen wir noch einmal die 4 Kriterien dieser Vorbildgemeinde durch. Der erste Punkt war, die Gemeinde sagt die Lehre der Apostel weiter. Ergebnis davon sind, wir haben es gehört, 3000 Taufen, also ein Wachstum der Gemeinde. Schauen wir uns in der Gegenwart um, erleben wir Gemeinden schrumpfen, statt zu wachsen. Es finden deutlich mehr Beerdigungen als Taufen statt. Mehr Austritte als Eintritte sind zu verzeichnen. Punkt 2. Gelebte Gemeinschaft. Alle teilen alles miteinander. Aber wenn wir doch ehrlich sind, liebe Gemeinde, dann scheint heutzutage die verbindliche Gemeinschaft der Christinnen und Christen auch eben von uns in die einzelnen Individuellen zu zerfallen. Kirche kommt meist nur noch bei Gelegenheit vor, dann, wenn es passt. Wie oft erlebe ich Entschuldigungen, wenn ich ins Gespräch komme, ohne dass ich irgendwas sage, aber dann wird gesagt, ja, es tut mir leid, es passt immer nicht und Sonntag schlafe ich aus und das müssen Sie ja verstehen. Klar, kann ich verstehen. Aber auch das eben ein Zeichen dafür, es wird alles individueller. Und wie steht's mit dem Teilen? Klar, wir geben gerne das ab, was wir eben können. Zum Beispiel in der Kollekte. Doch darüber hinaus, wer verkauft schon sein vielleicht geerbtes Haus, um den Erlös Bedürftigen zu geben? In Punkt 3 geht es um die gemeinsame Abendmahlsfeier. Wir tun es hier, in unserem Gotteshaus, doch auch hier, und das ist allen bekannt, die Einheit des Abendmahls ist längst im Zwist und am Eigensinn der Konfessionen zerbrochen. Ich probiere es hier auch immer wieder mit meinem katholischen Kollegen, der gibt mir immer zu verstehen, ich würde es gerne machen, doch die Basis ist noch nicht so weit. Im letzten und vierten Punkt geht es um das gemeinsame Gebet. Dies hat sich außer vielleicht hier in den liturgischen Resten im Gottesdienst inzwischen aus fast allen Häusern verabschiedet. Unsere Bestandsaufnahme, liebe Gemeinde, ist sehr nüchtern. Und es scheint, als seien wir weit von diesem Ideal der ersten Urgemeinde entfernt. Dennoch können wir, liebe Geschwister, heute von Lukas damaliger Wunschvorstellung einer Gemeinde etwas abgucken. Denn Lukas Bild einer Idealgemeinde regt zum Träumen an. Und das ist gut so. Wer träumt, hat ein Ziel vor Augen. Etwas, was möglich ist, wenn man es wirklich von Herzen anstrebt. Ein Traum, der wahr werden kann. Und ich träume von einer Gemeinde, die an ihren Tischen immer wieder Platz frei hält für die, die noch kommen. Ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, ob Mann, Frau oder queer. Auch das ist ja gerade Thema in Berlin wieder beim Christopher Street Day. Alle sind willkommen. Ich träume davon, dass Kirche immer eine Lücke frei hält, damit hier und dort noch ein Stuhl auch dazwischen passt. Ich träume davon, dass der Maßstab des Miteinanders die Nächstenliebe ist. Und wenn wir dem Weg Jesu folgen und Menschen einladen und willkommen heißen, dann rücken wir zusammen, ob wir uns kennen oder nicht. Ob unsere Kerben und Schönheitsflecken ähnlich sind oder ganz anders. Das ist Teil meines Ideals einer Gemeinde. Wovon träumen Sie, liebe Gemeinde? Welche Kriterien müssten für Sie eine ideale Gemeinde erfüllen? Wie würden Sie sich vielleicht noch ganz anders einbringen, wenn das so wäre, wie Sie sich das wünschen würden? Ich bin mir sicher, mit unseren Träumen können wir vieles bewegen, viel mehr, als wir vielleicht auf den ersten Blick wahrnehmen. Denn etwas Wesentliches hat sich für uns gegenüber damals den Menschen in der Urgemeinde doch sehr verändert. Wir leben in einer Zeit von Freiheit, von Selbstständigkeit und Mündigkeit. Ich selbst, jeder Mensch entscheidet, was ich in und mit meiner Freizeit anfange, wo ich mich engagiere und wo eben auch nicht. Ich selbst entscheide, wie ich mich in der Gemeinde, in die Gemeinschaft einbringen möchte. Was früher vorgegeben, ja fest, festgelegt war durch Herkunft, Tradition und Sitte, unterliegt heute dem Belieben und der Wahl der Einzelnen. Das ist gut so und zugleich herausfordernd. Denn Kirche, auch das können wir gut feststellen, wenn wir uns umschauen, befindet sich mit all den anderen Vereinen, wie meinetwegen der Freiwilligen Feuerwehr und Sportvereinen, quasi auf einem Markt der Möglichkeiten. Und wir als Christinnen und Christen sind Teil von diesem Markt der Möglichkeiten. So wie wir sind, können wir andere Menschen durch unsere innere Ausstrahlung einladen. Wir können versuchen, unseren Glauben, unsere Haltung auszustrahlen. Wir können Hoffnung sein für die Welt um uns herum. So wie wir durch unseren Glauben selbst aus Hoffnung leben können. Wir können in unserer kleinen Welt für andere da sein, zuhören, einander in Nächstenliebe begegnen. Zugegeben, damit retten wir nicht die ganze Welt und jeden Menschen, das geht nicht. Aber dort, wo wir sind, können wir zeigen, dass der Weg der Liebe einen Menschen verändern kann. Weil wir selbst geliebt und angenommen sind, können wir für andere da sein. Nur das will Jesus uns sagen und zeigt es uns ja auch. Er lud die Menschen an seinen Tisch ein, so wie uns heute zum Abendmahlstisch. Mit und bei ihm gab und gibt es Gemeinschaft. Und wenn wir uns umschauen in unserer Gemeinde, in unseren Wohnungen, dort, wo wir zu Hause sind, in unseren Herzen, dann entdecken wir immer wieder, die Welt ist voller Tische. Runde, eckige, ovale und immer mit anderen Kerben, mit abgeplatztem Lack. Und wenn wir an diesen Tischen miteinander Platz nehmen, dann ist Gott mitten unter uns. Wir bilden bunte Gemeinschaften, vielleicht nicht immer so idealisiert und einmütig, wie Lukas es notiert hat, aber wir schenken uns gegenseitig einen Vorgeschmack darauf, wie das eigentlich gedacht ist, mit den Tischen und der Gemeinde und mit dem Brot, bei Freunden und bei Fremden. Zum Schluss bringt es für mich ein russisches Märchen auf den Punkt, nämlich auf den Wert der Gemeinschaft an Tischen. Das Märchen erzählt, ein Mann bittet Gott im Traum darum, einmal einen Blick in den Himmel und in die Hölle werfen zu dürfen. Daraufhin führt Gott ihn in einen großen Raum. Ringsum sitzen Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, steht ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Aber die Menschen sehen mager und elend aus. Es gelingt ihnen nicht, ihre langen Löffel zum Munde zu führen und das herrliche Essen zu genießen. Der Mann fragt Gott, welch ein seltsamer Raum ist das denn? Gott antwortet, das ist die Hölle. Dann betreten sie einen zweiten Raum. Alles ist genauso wie im ersten. Ringsum sitzen Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, steht ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Die Menschen hier aber sehen gesund und glücklich aus. Alle sind gut genährt. Als der Mann genauer hinsieht, entdeckt er auch den Grund. Diese Menschen schieben sich die Löffel gegenseitig in den Mund und geben so einander zu essen. Das, sagt Gott, das ist der Himmel. Der Himmel ist dort, wo wir nicht nebeneinander leben, sondern miteinander und füreinander da sind, liebe Gemeinde. Da wird es im besten Sinne hell und warm und manchmal regelrecht himmlisch. In uns und um uns. Und dann nimmt vielleicht, ganz ohne zu wissen, ein Engel neben uns am Tisch Platz. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus von nun an bis in Ewigkeit. Amen.